Es hat dann immer was von einer Diät. Und ich sage immer, ihr macht keine Diät, sondern es ist eine Umstellung, eine Lebensumstellung. Da ändert sich ganz, ganz viel. Und keiner meiner Kunden, die ich je hatte, ist wieder wie früher.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Podcast. Heute spreche ich mit der erfahrenen Ernährungsberaterin Nani, die bereits mit Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wie Mats Hummels und Gina Lückenkämper zusammengearbeitet hat. Nani erklärt, warum ausgewogene Ernährung Verletzungen vorbeugen kann und warum auch bei der Ernährungsweise das richtige Mindset entscheidend ist. Diese Folge ist voller praktischer Tipps und wertvoller Informationen für alle, die ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch die richtige Ernährung verbessern möchten. Hört also unbedingt rein und erfahrt, wie ihr eure Ernährung auf das nächste Level bringt.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Nani.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass es heute Nachmittag geklappt hat. Mhm. Und ich habe dich ja eben schon so ein bisschen im Intro vorgestellt. Aber jetzt nochmal ganz direkt die Frage an dich. Wie kam es bei dir denn irgendwann dazu, dass du dich ja vielleicht auch mal so grundsätzlich mit dem Thema Ernährung beschäftigt hast?
Kam bei mir relativ spät. Also ich gehöre eigentlich zu den ganz klassischen Menschen da draußen, die immer irgendwie versucht haben, seit sie so 14, 15 waren, ihre Figur zu optimieren. Habe selbst nicht wirklich Leistungssport gemacht, aber war immer sportlich unterwegs. Bin dann früh Mama geworden und habe mich figurlich eher so Richtung typisch Mama entwickelt. Und es klingt jetzt ein bisschen gemein, aber typisch Köchin, weil als Köchin habe ich schon gearbeitet. Und hab dann irgendwann in den Spiegel geguckt, ich glaube mit 28 oder 29 und so ein paar Sommerurlaubsfotos von mir gesehen und gesagt so, uiuiui, also jetzt können wir uns entscheiden, ob wir in Würde noch korpulenter werden oder was ändern. Und dann habe ich was geändert. Irgendwie hat es bei mir dann Klick gemacht. Es hat gefühlt 10 Jahre gedauert und habe dann sehr ungesund über Deadlift Desoast Body Change Programm abgenommen. 2 Jahre wirklich ohne Cheat Days und alles. Das verlangt das Programm ja nicht mal, aber war dann zwar sehr, sehr schlank und sehr sportlich, hatte ständig aber Muskelfaserrisse und war krank, hatte schlechte Haut und habe mich dann halt damit beschäftigt, wo das herkommt. Und schlussendlich konnte mir kein Arzt helfen und es hat eigentlich Kosmetikerin zu mir gesagt, Nani, also wir können hier von außen bei deiner Haut machen, was du willst. Es kommt von innen, wie ernährst du dich denn? Ja. Und da ging das ganze Theater dann los.
Du hast eben auch erwähnt, Urlaubsfotos hast du dir angeschaut. Waren das dann tatsächlich auch so die ausschlaggebenden Punkte oder gab es dann nochmal eine konkrete Situation, die dann dazu wirklich geführt hat, dass du erstmal dich auf dieses Abnehmprogramm da eingelassen hast?
Nee, das waren schon so diese Urlaubsfotos. Ja. Also dieses ständige, man nimmt wieder einen Anlauf, versucht es wieder irgendwie abzunehmen, aber es war halt auch sehr oberflächlich und es war ja wirklich nur auf das Äußerliche beschränkt, dass man gesagt hat, man, also so wie ich da aussehe, auf gar keinen Fall, also doof gesagt, wer hat denn das Walrosser angeschwört? Also so schlimm war es nicht, aber ich fand das wirklich erschreckend, dass ich so aussehen kann. Und die Bilder sind auch alle gelöscht worden von mir, also die gibt's nicht mehr, weil ich das einfach nicht sehen wollte. Und dann habe ich gesagt, nee, aber irgendwas muss ich ja jetzt machen. Ich kann ja nicht in meinem Umfeld und allen Schuld dafür geben, es bin ja ich. Ja. Ich bin ja schuld, ich krieg's ja nicht hin.
Und wie sah dann das konkrete Abnehmprogramm von Deadlift Desoast damals aus?
Also damals war das noch so, dass man halt nur tierische Produkte essen durfte und Gemüse.
Nur tierische Produkte und Gemüse?
Ja, aber keine Milchprodukte. Also das heißt kein Milchzucker, kein Fruchtzucker, keine Kohlenhydrate, nur Fisch, Fleisch, Eier und Gemüse. Und das aber, also man muss sich vorstellen, mein Frühstück war mit 6 Eiern. Dann hat man, also man hat einfach viel zu viel davon gegessen, von dem tierischen Gelump. Und dementsprechend sah ich dann halt auch 2 Jahre später aus.
Auch kein Obst in keins, also Fruchtzucker in keiner Form?
Ganz, also erst als ich dann so mein Abnehmziel erreicht hatte von minus 16, 17 Kilo waren das damals, da durfte man dann auch mal wieder einen Apfel essen. Aber ich bin dann halt auch schon jemand, der, wenn er es einmal geschafft hat, dann bin ich schon ein richtiger Strucki. Dann ziehe ich das halt durch. Und für mich waren die Cheat Days total bescheuert. Also normalerweise darfst du ja 6 Tage isst du clean und einen Tag darfst du dann machen, was du willst. Das habe ich nie gemacht, weil ich das doof fand.
Weil einfach, wenn man Konzept erstmal für sich erschlossen hat, dass man sagt, dann zieh ich es auch durch. Und das für dich dann im Prinzip eine klare Linie da drin war.
Ja, und man hat ja auch gesehen, dass es schnell zum Erfolg führt.
Ja.
Und man wollte ja dann irgendwie, das ist ja das Schlimme, man hat dann so Ziel X erreicht, minus 10 Kilo und so, und da wollte man hin. Und das nimmt ja dann aber kein Ende. Man fängt ja dann an, immer mehr sich zu optimieren. Und das ist aber alles nur Oberflächliches. Und ich kann eigentlich dankbar sein, dass mein Körper irgendwann rebelliert hat und gesagt hat, sorry, aber das kann nicht alles sein.
Weil im Prinzip auf der Waage hat man das Ergebnis dann wahrscheinlich deutlich sehen können, aber wahrscheinlich in den Blutwerten, die du dann hast irgendwann mal machen lassen, auch weil es dann ja keine ausgewogene Ernährung war. Die Kosmetikerin hat ja dann zu dir gesagt, hier, äußerlich können wir da an deinem Hautbild nichts machen. Ja. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also war dann der nächste Schritt ein Blutbild oder?
Also das ist ja das Schlimme, dass wenn du heute zum Arzt gehst, dass der ja nicht sagt, oh komm, lass uns mal ein Blutbild machen oder lass uns mal schauen, ob das irgendwie von innen kommt, ernährungstechnisch, sondern der sagt halt einfach, ja, kriegst du halt die und die Tabletten oder es hat irgendwas mit den Hormonen zu tun, aber du kriegst ja nie irgendwie oder selten einen guten Arzt an die Hand, der dann sagt, so jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf natürliche Art und Weise an. Nee, ich habe schlussendlich dann mich selbst belesen. Also ich habe mir das angeguckt. Die Kosmetikerin, die ich heute noch habe, liebe und schätze, hat Chemie studiert und konnte sozusagen alles Mögliche auseinandernehmen, ob das Cremes waren, Tabletten waren. Und die hat dann einfach gesagt, nein, deine Ernährung ist unterirdisch. Und die kam mir damals schon mit diesem Säurebasenhaushalt um die Ecke. Und dann habe ich mir das halt mal angeguckt und habe mir halt angeguckt, wo meine Fehler liegen.
Ja.
Ja, und mir selbst sozusagen eine Meinung gebildet über, und das muss man eben sagen, ich war damals dann 31, ich bin jetzt 38. Ich würde sagen, der Prozess hat ja nochmal 2-3 Jahre gebraucht. Also von dem dann, dass ich so abgenommen hatte und irgendwie total fit war, ständig aber verletzt war, hin zu, ich habe keine Angst mehr vor Kohlenhydraten, ich nehme nicht automatisch zu, wenn ich mal eine Kartoffel angucke und sowas. Also das war ein langer Weg.
Was waren das so für Bücher, die du da als erstes dir zugelegt hast?
Ich habe mich grundlegend einfach für das Thema interessiert. Also ich glaube, die erste Doku, ich bin eher so ein Doku-Gucker als Bücherleser, war What the Health, glaube ich. Das ist ja sehr amerikanisch. Das ist so, oder The Game Changer. Das waren so diese großen Cowspiracy und Seaspiracy sind von den Machern. Und das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, fand das aber alles sehr amerikanisch und sehr übertrieben. Und wenn du aber einmal so ein bisschen in diese Schiene reinrutschst, dann kommst du ja automatisch zu Buch XYZ und dann ist es der Ernährungskompass gewesen, dann war es da mit Charme, dann war es der Michalsen aus Berlin, aus der Berliner Charité und so weiter. Also es waren dann einfach sehr, sehr viele, die aber schlussendlich dann dem, was ich gespürt habe in mir drin, recht gegeben haben.
Aber ich sag mal, von dem Schritt zu, ich informiere mich jetzt für meine eigene Gesundheit, zu dem nächsten Step, ich mache mich damit selbstständig und berate damit Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Nee. Also ich denke mal, deine Ernährung hat sich ja für dich dann erstmal geändert. Dein Hautbild wahrscheinlich, dein Blutbild höchstwahrscheinlich auch und dein körperliches Wohlbefinden dementsprechend auch. Und wie ging es dann für dich weiter, dass du dann irgendwann vielleicht gesagt hast, okay, ich möchte mein Wissen auch an andere weitergeben?
Das kam tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, das ist ja das große Verrückte an meiner ganzen Geschichte, dass ich ja das alles nicht geplant habe. Also ich habe mich da nicht hingestellt und gesagt so, ach cool, das hat für mich funktioniert, das möchte ich jetzt der ganzen Welt teilen, so wie so ein Influencer. Und ich wurde vor 5 Jahren im Sommer von einem guten Freund von mir angefragt, ob ich nicht als Köchin hier in Mainz für die Beratungsagentur von Jürgen Klopp, Projekt B, kochen möchte und ein Angebot schreiben will als Caterer. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ungefähr 2,5 Jahre nicht mehr gekocht gehabt und dachte dann so, ist ja wohl ein großer Witz, das Ganze. Und habe aber eben dieses Angebot abgegeben und wurde gebucht. Und das ist meine Startgeschichte in den Sport.
Und dann warst du ja im Prinzip als Caterin für das Restaurant erstmal gebucht.
Das war wie so ein kleines Event bei der Beratungsagentur von Jürgen Klopp. Also das ist Projekt B heißen die.
Ja.
Und die hatten einfach so ein kleines Firmen-Event und da war ich halt gebucht und habe 3 Tage von Frühmittag und Abend die bekocht und bemuddelt. So. Und das habe ich halt dann schon auf die Art und Weise gemacht, wie ich gerne kochen möchte.
Ja.
Also sehr, sehr gesund, aber eben nicht so, dass man es sieht, sondern es schmeckt halt trotzdem herausragend und den Leuten fällt eigentlich gar nicht auf, dass es gesund ist. So, das ist meine Machart.
Und dann in den, ich sag mal, Tagen danach gab es dann im Prinzip den Anruf von Jürgen Klopp oder eine Anfrage aus dem Fußballumfeld? Oder wie ging es dann konkret weiter?
Also Jürgen habe ich leider noch gar nicht kennengelernt persönlich. Also es war nur, der war da auch gar nicht vor Ort, sondern es war halt bloß die Firma um ihn halt drumherum. Nee, die waren halt begeistert von meiner Art. Also ich glaube, im Profisport gibt es ganz viele Faktoren, die zusammenspielen. Der erste Faktor ist, natürlich musst du irgendwas können, sonst wirst du gar nicht gefragt. Dann hatte ich unglaublich viel Glück. Das muss man einfach dazu sagen. Ich hatte Glück, ich hatte irgendwie immer die richtigen Leute am richtigen Ort. Und dann war es natürlich auch da so, dass denen das gefallen hat, was ich gemacht habe. Und sie gemerkt haben, ich bin integer und verschwiegen. Ja, also das merken die ja in 3 Tagen, ob du jemand bist, der dann da mit jedem über alles quasselt und ständig fragt, sag mal, Also du musst ja schon irgendwie die Leute auch normal behandeln. Dann, das sind ja normale Menschen, auch wenn sie irgendwie im Fernsehen sind oder bekannter. Und ich glaube, ich habe mich da halt einfach ganz gut geschlagen. Und dann kam halt so, Mensch, Nani, du kochst so gesund, kannst du dir vorstellen, dass mit der und der Ernährung vielleicht der und der Sportler oder Fußballer wieder gesund werden könnte. Und dann habe ich 2, 3 bekommen und die sind halt innerhalb von 3, 4 Monaten gesund geworden. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Also das ist meine Einstiegsgeschichte eigentlich.
Das ist ja dann auch ein unglaublicher Mehrwert für die Leute. Weil ich sag mal, wenn ich mir vorstelle, ich bin als Leistungssportlerin, Leistungssportler, mein Körper ist mein Kapital, ich habe Probleme mit meiner Gesundheit und dann durch eine veränderte Ernährung, die jetzt gar nicht auch auf Verzicht basiert, plötzlich meine Werte wieder besser werden. Das ist ja dann, das müssen ja auch Aha-Erlebnisse sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reaktionen von den Sportlerinnen und Sportlern da teilweise auch sehr, sehr schön waren. Also dass das auch ein Teil dann nochmal zurückgibt für diese Arbeit.
Ja, absolut. Aber da sind, finde ich, alle Menschen eigentlich gleich. Also mittlerweile betreue ich ja nicht mehr nur Profisportler, sondern auch normale Menschen, die auf mich zukommen. Und dankbar sind die alle.
Ja.
Also so dafür, dass ich glaube, viele haben eher so ein bisschen Angst vor dem Schritt, besonders im Profisport so, ich tue ja schon so viel, ich mache schon so viel, ich bringe schon so viele Opfer, jetzt auch noch das, weil Ernährung ist so wirklich das Letzte. Also es wird eigentlich von ganz wenigen überhaupt gescheit bedient. Also es gibt's einfach nicht. Und man denkt immer so, Profisport, die müssen doch alle sich super ernähren. Das ist völlige Fehlanzeige. Und ich glaube, viele haben einfach Respekt davor und deswegen, das ist auch so ein Punkt, den ich noch so ein bisschen schade finde. Zu mir kommen die Leute immer erst dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Also wenn wirklich so, Nani ist die letzte Hoffnung auf Herrlichkeit. So, danach ist Ende. Es kann keiner mehr helfen. So, und das ist manchmal schade, weil ich würde natürlich sehr gerne präventiv arbeiten. Aber davon sind wir noch weit entfernt.
Aber wie sieht denn so grundsätzlich dein Konzept aus? Also wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten, dass du gesunde Ernährung anbietest, ohne dass es aussieht, als ob man auf irgendwas verzichtet.
Ja.
Aber was kann ich mir genau darunter vorstellen?
Na, dadurch, dass ich da so reingeschlittert bin, musste ich ja überlegen, was mache ich denn eigentlich mit denen? Weil ich habe weder Köchin gelernt, noch Ernährungsberatung gelernt. Ich mache ja eigentlich nur das, was ich bin und was ich selbst, von dem ich selbst überzeugt bin. Deswegen esse ich auch so, wie meine Klienten alle essen müssen. Also ich komme erstmal hin und lerne die Person kennen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste oder die größte Hürde, dass du natürlich erstmal an den Athleten rankommen musst. Am liebsten hätten natürlich viele Profisportler, dass man denen einfach irgend so eine Mappe hinknallt und die nie irgendwie jemanden an sich ranlassen müssen. Aber ich muss nach Hause. Ich muss gucken, wie sieht dein Umfeld aus? Wie hast du eine Frau? Hast du Kinder? Hast du schlaflose Nächte? All diese Faktoren gucke ich mir mit an. Und dann überlege ich mir einen Plan, wie es funktionieren kann. Und wenn ich aber das nicht sehe, also wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht hin, dann sage ich das dem Kunden auch.
Okay.
Was? Und dann sage ich halt ganz liebevoll, du, ich glaube ganz ehrlich, so wie du gerade drauf bist und mit dem Ganzen, mir ist das Geld, was du mir zahlen willst, völlig Wurst. Wir werden unser Ziel nicht erreichen. Entweder du änderst dein Mindset oder wir.
Also es ist viel Mindset, viel Einstellungssache, die da auch bei den Klienten oder bei den Sportlern und Sportlern mit reinspielt.
Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn du schon zufrieden bist, also gerade im Fußball erlebe ich das ganz häufig, dass die Leute einfach satt sind. Ich kann das auch verstehen, die verdienen natürlich ganz anders als ein Leichtathlet. Das kann man wirklich, und da ist das Geld einfach spielentscheidend. Weil wenn du einfach genug verdient hast und du weißt, bin eigentlich durch, muss mich nur ein bisschen vernünftig anstellen in Zukunft, dann ist denen das egal.
Aber so vom Grundsatz her, neben dem Mindset und der Einstellung, gibt es vielleicht immer wieder Muster, die dir auffallen, die in der Ernährung, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind? Also häufige Fehler von Sportlerinnen und Sportlern, die eigentlich einfach zu vermeiden wären? Oder sagst du, das ist so individuell und so vielschichtig, da kann ich gar nicht so 3, 4 oder 5 häufige Fehler in der Ernährung benennen?
Doch, die gibt's schon. Also der Magerquark, der hält sich wacker. Es hält sich jegliches Supplement, halten sich ganz, ganz weit oben. Also viele arbeiten halt nicht am Fundament und hauen oben ich will Supplements gar nicht verteufeln, aber die Reihenfolge ist die falsche, in der wir das ganze Thema angehen. Du kannst ja nicht kein Fundament haben und dann Supplements obendrauf knallen und dann hoffen, dass der Körper mit dieser Überdosis klarkommt. Du musst das andersrum machen, du brauchst ein sauberes, gutes Fundament und dann kannst du supplementieren. Aber das ist für mich, das hält sich wacker. Dann diese Überproteinisierung finde ich auch völlig drüber. Also von meinen Athleten nimmt ja keiner irgendwas. Guck dir Gina dieses Jahr an. Das ist eine wandelnde Maschine. Und ich denke, und alle immer, was, du nimmst das nicht und du nimmst das nicht. Und ich so, nee, das geht auch anders. Es kostet dich vielleicht ein bisschen mehr Kraft. Also einfach so Aufwand, den du betreiben musst.
Weil man nicht einfach eine Dose aufschrauben muss und dann.
Genau, und es geht vielleicht nicht ganz so schnell.
Ja.
Aber trotzdem, es ist möglich. Und ich bin generell kein Fachmann für Supplements, das sage ich auch immer, weil da gibt's ganz tolle, die das super können, die können dir jedes Mittel 20 Mal auseinandernehmen und die das Perfekte für dich zusammensetzen. Das ist nicht meine Arbeit. Ich finde auch, dass man das trennen muss. Ich finde, das gehört nicht zusammen. Ein Ernährungsberater, so wie ich das mache, ich bringe den Leuten ja das Kochen bei, das normale Verstehen von Essen, also echtes Essen. Das, was glücklich macht. Das, was die Seele am Ende auch, ne, was man ja auch braucht. Und für das andere, das schnelle Supplementieren, ja, sind andere zuständig.
Du hast eben über ein gesundes Fundament gesprochen in der Ernährung. Wie sieht das aus? Also kommst du dann mit einem Ernährungsprotokoll, mit einer Tracking-App oder mit irgendwas anderem erstmal zu den Sportlern? Oder geht es da wirklich um die grundsätzlichsten Sachen, so und so viel Grobanteile an Gemüse, Obst, pflanzlichen oder tierischen Protein? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ganz simpel. Also ich habe immer ja selbst für mich analysiert, was hat bei mir in all den Jahren nicht funktioniert. Und bei mir hat nicht funktioniert das Abwiegen, das Streichen von Lebensmitteln, es hat dann immer was von einer Diät. Und ich sage immer, ihr macht keine Diät, sondern es ist eine Umstellung, eine Lebensumstellung. Da ändert sich ganz, ganz viel. Und keiner meiner Kunden, die ich je hatte, isst wieder wie früher, obwohl er es gekonnt hätte. Und die kriegen von mir keinen, wie soll man das sagen, die müssen nichts abwiegen. Es gibt einfach Lebensmittel, ich sage mal, die kriegen ganz simpel gesagt eine Ampel. Es gibt Lebensmittel, die werden immer gut sein und es gibt Lebensmittel, die werden immer schlecht für uns sein. Die werden auch nie gut. Und dann gibt's welche, die sind in dem gelben Bereich, bei dem man halt noch gehen kann oder bleibt stehen, also kannst du dann selber entscheiden, und das ist variabel, das kann ich nicht sagen, oder individuell, das ist halt so, da verträgt der eine das eine besser und das andere schlechter. Und das ist halt das, was man analysiert in den 6 Wochen. Aber danach sind die eigentlich, doof gesagt, austherapiert. Also wenn wir 2 Monate, 3 Monate brauchen, dann ist das ein Luxusproblem, was wir haben. In Mats seinem Fall war es einfach ein Wunsch von ihm, dass ich ihn so lange betreue, was eine Riesenehre für mich ist und was ich natürlich nie abschlagen, also es wäre dämlich gewesen, das abzuschlagen. Den Wunsch, aber rein theoretisch ist das schnell gemacht. Und so eine App und all diese Sachen, die du genannt hast, was machen sie? Sie machen Menschen abhängig.
Ja.
Und das war mir irgendwie, es ist einfach, obwohl es wirtschaftlich für mich das Intelligenteste auf der Erde wäre, meine Kunden zu knechten bis an ihr Lebensende. Und jeder zahlt nochmal so 100, 200 Euro im Monat. Einfach damit er mich anrufen darf. Verfügbarkeit oder ich kann das einfach nicht. Es ist.
Wäre auch nicht authentisch.
Ja, ich krieg da, nee, da steht bei mir alles auf und ich habe das Gefühl, ich würde mich selbst verraten. Und deswegen kann ich das einfach nicht machen.
Du hast auch eben eine Therapie genannt und dass nach 6 Wochen eigentlich man die Therapie oder die Beratung abgeschlossen hat. Würdest du es dann auch eher als eine Ernährungstherapie bezeichnen, um Leute zu dahingehend zu sensibilisieren, sich an diese oder ein Verständnis für diese Ampel zu bekommen? Dass es wirklich tatsächlich eher in Richtung Ernährungstherapie als Ernährungsberatung geht? Vom grundsätzlichen Konzept?
Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die in 4 Wochen bei uns im Körper passieren. Und in den 4 Wochen kann ich einem Athleten sagen, ob wir sein Problem in den Griff bekommen. In den 4 Wochen kriegen wir die Zunge sensibilisiert, dass sie neu schmeckt. Unsere Geschmacksnerven brauchen 4 Wochen, um sich zu reinigen. Unsere Zellen brauchen circa 4 Wochen, um auf Null zu kommen. Und wir haben sozusagen dann alles und können nach den 4 Wochen gut reagieren. Also dann können wir schauen, okay, liegt es wirklich an der Ernährung? Und ich habe es nur ein einziges Mal gehabt, dass ich sagen muss, leider war es die Ernährung nicht.
Okay.
Also da haben wir alles probiert und es hat sich einfach nichts getan. Und da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, Ist es nicht.
Ist man auch schon wirklich immer sehr, sehr nah an den Sportlern und Sportlern dran. Also so auch das Thema, du hast gesagt, die Geschmackssinne passen sich nach 4 Wochen wieder an. Aber ich sag mal, auch so das Thema Darmgesundheit spielt ja da auch mit in die Materie mit rein. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch vielleicht so zu dem einen oder anderen vielleicht erstmal lustigen oder komischen Moment geführt hat.
Ne, das ist immer ganz süß. Ich weiß immer schon ganz genau, was los ist. Sie sagen ja immer nie, worum es geht. Und dann so, nein, wir müssen noch mal über was anderes reden. Ich so, komm, sag, benenn's, ich weiß ganz genau, um was es geht. So, ja, es kann doch nicht sein, dass ich so oft auf Toilette muss. Und das ist ganz anders als früher. Und ich so, und dann redest du halt mit den Leuten über ihren Stuhlgang. Und spätestens ab dem Punkt sag ich dann immer, weil Leute mal sagen, oh Nani, du bist mit den schönsten Sportlern dieser Erde und die sind doch alle so sexy, bla bla bla. Ne? Und da muss doch sonst was passieren. Ich so, nein, was soll da passieren, doof gesagt, weil ich rede mit denen über das, was auch wieder rauskommt, unter anderem. Und das ist alles andere als sexy. Also wir reden über ganz normale menschliche Sachen. Und dadurch ist man aber ganz schnell auf so einer intimen Ebene, die kannst du nicht erkaufen, ne? Die kannst du nicht erzwingen.
Ja.
Aber die braucht's. Also du brauchst das, dass du in der Küche stehst und ich weiß nicht, ich habe schon mit vielen meiner Athleten zusammen Tränen vergossen. So ist es nicht. Also man ist einfach dann Teil des Lebens dieses Athleten, aber das heißt nicht, dass wir uns zum Geburtstag gratulieren. Also es hat wie so eine spezielle Freundschaft, ist das einfach.
Aber auch da so vielleicht ganz konkret, was sind denn vielleicht bestimmte Lebensmittel, die auch dazu führen, dass man wieder eine gesündere Darmflora hat? Weil ich glaube, das ist auch was, womit viele zu kämpfen haben, auch unabhängig, ob sie jetzt Sportlerin oder Sportler sind, dass man vielleicht auch so ein Verständnis dafür jetzt bekommt.
Also ich würde jetzt mal ein bisschen pauschalisieren oder versuchen zu pauschalisieren. Ich glaube, das Problem, was wir haben, und das haben wir alle, das betrifft nicht nur Profisportler, ist, dass wir täglich die falschen Dinge essen. Also täglich mal ein Bier, täglich mal ein Magerquark, täglich mal ein Stück Fleisch und wir brauchen Pausen. Und unserem Körper tut das extrem gut, wenn er 3-4 Tage in der Woche hat, wo man wirklich, und das kann man simpel runterbrechen, man einfach kein Getreide isst, keine tierischen Produkte, Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln, fertig aus.
Also ist es auch so eine Variabilität in der Ernährung?
Also was ich merke, in den 4 Wochen kriegen meine Kunden ja unterschiedlich Dinge weggenommen. Und es kommt immer ein bisschen auf die Schwere der Verletzung, der Krankheit oder eben des Ziels so ein bisschen an. Und also diese Beschleunigung der Darmflora und dass wir den Stoffwechsel wieder angekurbelt kriegen, das passiert immer. Also keiner meiner Kunden muss Kalorien zählen. Erik Frenzel durfte zum ersten Mal in seiner Karriere, im letzten Jahr seiner Karriere, so viel essen, wie er wollte. Und er kam nicht drauf klar. Der hat gesagt, nein, das geht doch nicht. Ich musste immer hungern. Ich glaube, er war an dem Punkt, und das ist das Schöne, wenn die Leute mit mir zusammenarbeiten, wissen sie, okay, also das Vertrauen ist einfach sehr, sehr hoch.
Ja.
Und klar, zu mir hat letztens jemand gesagt, das fand ich irgendwie, es hat mich leicht berührt, weil er hat gesagt, Nani, du warst immer mutig, unglaublich mutig. Und das muss ich auch sein, auch in meinen Aussagen. Also ich weiß noch, Erik kam im Oktober zu mir, die Saison hatte schon angefangen. Er wollte eben der erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten werden. Das heißt, noch eine Medaille. Mir hatte damals der Bundestrainer gesagt, Nani, den kriegen wir nicht zu WM. Also das wird nichts. Der wird es nicht in den Kader schaffen, ne? Weil einfach die Jüngeren besser sind. Und Erik rief mich kurz vor Silvester an und sagte, Nani, es geht nicht auf. Und ich so, doch, es wird aufgehen. Gib uns 1 bis 2 Wochen. Wir passen jetzt da und da an und dann ist
ja. Motivieren dich solche Aussagen, wenn man sowas hört, das ist eigentlich nicht machbar?
Ja, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht so, dass nicht das Kind in einem durchgeht.
Ja.
So. Weil ich habe ja eine Verantwortung. Ich kann ja nicht einfach nur, weil ich das jetzt witzig finde oder weil mich das anspornt, meinem Gegenüber versprechen, dass wir das schaffen. Sondern ich muss mir das schon dann auch mal kurz überlegen, ob wir das wirklich schaffen können, ob es realistisch ist. Aber ich habe da schon so einige Geschichten, wo das also knappe Kante war. Also wirklich, da hätten wir keine Woche später anfangen dürfen.
Eine Sache, die ich auch in einem anderen Interview mit dir gelesen hatte, ist, dass du nicht unbedingt ein Fan von Milchprodukten bist. Mhm. Kannst du da vielleicht den Hörerinnen und Hörern nochmal so einen kleinen Überblick geben, warum das tatsächlich so ist?
Also Milchprodukte brauchen wir einfach nicht. Also ich kann jetzt ein paar Aussagen wiederholen, die es in allen möglichen Filmen schon gibt. Wir sind das einzige Säugetier dieser Erde, was Milch von einem anderen Tier konsumiert, was für ein Kälbchen ist, was innerhalb von wenigen Monaten von einem kleinen Kälbchen zu einem Riesenvieh wird. Was macht also Milch mit uns? Und alle Milchprodukte, es sind Wachstumshormone drin. Sie beschleunigen unser Zellwachstum. Was bei Kindern dann nicht so gravierend ist, ne, wenn die dann mal ein Glas Milch trinken und so, aber hinten raus ist es halt für uns einfach sehr, sehr schädlich. Es bringt uns einfach nichts. Und dann muss man es runterbrechen auf, und das sage ich ja auch in meiner Ernährungsphilosophie, es ist ein Genussmittel. Wie es ein Glas Wein ist, wie es ein Glas Bier ist, ist für mich ein guter Käse ein Genussmittel. Und als das kann man es nehmen, aber wir brauchen es für nichts.
Und ich sag mal so, für die alltägliche Ernährung hättest du da bestimmte Alternativen. Also es gibt ja mittlerweile Milchersatzprodukte aus Eiweiß, aus Erbsenprotein, aus Hafer etc. Sind das Alternativen, wo du sagen würdest, dass das passt in Maßen, oder sind die ebenfalls eher kritisch zu betrachten?
Also gerade dieser Käseersatz, den finde ich Quatsch, den es gibt, weil da ist ja nur Chemie drin. Also das ist so, wo ich mir sage, das wird einfach grenzwertig. Ich sage immer, wenn du ein veganes Produkt umdrehst und du kannst das dritte Wort schon nicht mehr aussprechen, dann wird es einfach schwierig. Es gibt aber Produkte, die finde ich herausragend. Also ich finde, es gibt dieses, ich habe es sogar im Kühlschrank liegen, aber ich kann da jetzt nicht gucken gehen. Das ist so, das schmeckt wie das schmeckt besser als Hähnchenfleisch. Und das ist aus Erbsenprotein gemacht. Und da kannst du auch wirklich jede Zutat lesen und das ist wirklich klar, wie die das zusammensetzen. Das finde ich gut. Ich mag von Alpro den Joghurt. Ich frage mich, wie sie es machen. Ich denke jedes Mal, die verarschen uns eigentlich. Wir essen eigentlich immer noch das Normale, weil das kann ja nicht sein. Also es ist wie bei der Rügenwalder Leberwurst. Die schmeckt eins zu eins wie die normale. Und ich denke so, wir werden doch hier verarscht. Aber scheinbar ist es halt wirklich dann pflanzlich. Sagen wir mal so, ich finde Hafermilch und all die Sachen, natürlich gibt es immer irgendwann eine Grenze, weil du kannst nicht ewig kopieren. Wenn du ein Schnitzel essen willst, dann ist ein Schnitzel. So, das ist so eigentlich meine, ich sage ja eigentlich, ist so natürlich wie möglich. Was macht die vegane Industrie? Das ist ja nicht natürlich. Also, wo kommt das her? Das wird ja schon durch irgendwelche Prozesse dann zu einem Joghurt. Also, der Hafer macht das ja nicht, ne? Oder die Sojabohne. Und ich finde es trotzdem gut, ich esse es aber in Maßen. Also ich esse es jetzt nicht täglich. Aber ich esse von Alpro diesen Hafer-Soja-Joghurt, den finde ich echt richtig gut. Ich war halt noch nie der Milchtrinker, aber Hafer-Barista-Milch habe ich trotzdem da. Das sind so die wenigen Ersatzsachen, die ich nehme.
Du selbst bietest ja die Foodballs an.
Ja.
Ich habe eben auch schon die im Intro ganz kurz angeschnitten. Die wurden auch speziell für Athletinnen und Athleten entwickelt. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem Hintergrund, auch vielleicht zu der Entwicklungsgeschichte erzählen?
Also ich wollte die Dinger, so schön wie sie sind, nie machen. Und ich habe ja erst von meinem Beginn hier in Mainz angefangen und erzählt. Und tatsächlich sind die Foodballs, ich habe die damals schon mitgebracht, aber nicht so, wie sie heute aussehen. Einfach nur, weil ich dachte, ich kann ja jetzt hier keinen Kuchen anbringen, und habe mir dann halt diese gesunden Pralinen da überlegt. Und die waren halt mit, und der Chef von Projekt B hat die damals gesehen, hat gesagt, Nani, die Dinger, ich habe die irgendwie in meinem Kopf und die heißen so und so. Und ne, also wenn du das irgendwann mal machst und rausbringst, ich bin dabei. Also das war auch so, wo du sagst, so, will mich eigentlich gerade jemand hauen? Oder also das alles so fast schon märchenhaft. Dann kam ein Jahr später dann ja Mats zu mir in die Betreuung. Und es ist einfach so, dass viele Menschen sehr gerne süß essen. Und ich mag das eigentlich nicht, zu meinen Kunden zu gehen und sagen so, ich nehme dir jetzt einmal alles weg und dann kommen wir mal mit einem Apfel und mit einer Banane klar. Sondern die wurden dann tatsächlich für ihn nachgebaut, nach seinen Lieblingskuchensorten so ein bisschen. Und da heraus habe ich dann 3 Jahre das für meine Kunden nur angeboten, die Foodballs. Dann ging die mir so auf den Sack, weil ich meine, Ich esse nicht gerne süß, ich esse die Foodballs auch gar nicht so gern. Also ich brauche das nicht. Mich siehst du eher bei der dritten Currywurst, doof gesagt, als bei einem Stück Kuchen.
Ja. Auch nicht nach so einem leckeren Essen so nochmal als Nachtisch.
Wirst du mich nie sehen. Also viele denken immer, ich esse nicht gerne süß, weil ich so auf meine Ernährung achte, aber ich esse es tatsächlich einfach nicht gerne.
Es rundet halt, zumindest für mich, glaube ich, so geht es vielen, so das gesamte Essen immer nochmal so ein bisschen ab. Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen.
Ja, und dann, die liefen halt immer so nebenbei. Und dann irgendwann saß ich mit dem Yoshi, Josua Kraft, der meine Filme und diese Athletenfilme alle macht mit mir, saß ich halt in Stuttgart auf so einer Bank und wir haben so auf Stuttgart auf den Kessel runtergeschaut und haben so über Athletenvideos gesprochen. Und er so, Nani, eigentlich, wieso hast du aufgehört, die Dinger zu rollen? Und mach das doch und trau dich doch. Und ich dachte nur so, oh. Und dann habe ich halt ein paar Leute gefragt, wie zum Beispiel Markosicke, Mats, jetzt auch Five Aside, die meine Agentur sozusagen sind, die mich managen. Und alle gesagt, ja Nani, endlich machst du die Dinger und bringst sie raus. Und dann ist natürlich so, Wie machst du es, ohne dich dabei selbst zu verraten? Du hast immer gesagt, du machst Leute nicht abhängig von dir, jetzt bringst du ein Produkt raus, die Leute müssen es kaufen. Was ist das? Ist gleich Abhängigkeit. Der andere Punkt ist der, dass ich einfach einen riesen Respekt vor Startups habe. Ich will nicht Unmengen an Kohle einsammeln, in der Hoffnung auf, dass es irgendwie wird, oder ich zahle mir jetzt die nächsten 3 Jahre ein dickes Gehalt, und wir spielen das aber nie ein. Und die Footballs sind handgemacht. Also ich mache die selber. Die Verpackung habe ich entwickelt. Das ist alles irgendwie aus diesem kleinen Kopf hier entstanden. Und ich denke mir so, ich kann sie einfach nicht günstiger verkaufen. Es tut mir wirklich leid, weil da ist gutes Zeug drin. Ja, und wenn du dann natürlich viel Gegenwind bekommst, so, ne, du kriegst ja eigentlich nur Kritik. Du kriegst ja ganz selten mal was Nettes gesagt. Dann fragst du dich halt schon, okay, bin ich jetzt irgendwie, habe ich mich verrannt oder habe ich mich verlaufen? Schlussendlich muss ich sagen, die Footballs funktionieren. Sie funktionieren seit 2 Jahren. Wir sind jetzt noch nicht das Riesenunternehmen, was jetzt morgen von Nestle aufgekauft wird oder so. Aber wir haben eine gewisse Chance, würde ich sagen, es zu packen langfristig. Aber wo das Ganze hinführt, es sind so viele Ideen in meinem Kopf. Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile ein Team von 6 Leuten. Von den 6 Leuten arbeite ich voll. Alle anderen haben nebenbei noch andere Sachen zu tun. Das heißt, ja.
Und der Tag hat nur 24 Stunden.
Richtig. Man muss halt echt auch schauen, wann und wie man das alles macht und wie man es halt auch vernünftig macht, ohne sich dabei halt zu verrennen.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1-Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann.
Du hast gerade auch angesprochen, du hast noch sehr, sehr viele Ideen im Kopf. Was sind denn da vielleicht auch so konkret Ziele für die Zukunft?
Also ich will ja eigentlich, wenn man es jetzt ganz krass sagt, will ich ja eine Gesellschaft gesunden. Na, rollen immer alle mit den Augen und sagen, ja, das ist ja aber so pauschal. Ich so, nee, ich hoffe und wünsche mir für uns Deutsche, dass wir es schaffen, gewisse Alterskrankheiten nicht mehr zu haben oder so diese typischen westlichen Krankheiten nicht mehr zu haben. So, das würde ich mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man meine Athleten erkennt. Und man erkennt sie, wenn man hinguckt, weil sie sind nie verletzt. Also so, ich kann das wirklich so ganz frech sagen. Und ob das jetzt im Fußball ist oder in anderen Sportarten. Und das ist halt sowas, wo ich sage, ja, davon wünsche ich mir mehr, aber ich werde mich nie hinstellen und dafür Werbung machen oder mich anpreisen und sagen, ach übrigens, das und das sind meine Athleten. Also die Athleten, von denen man jetzt weiß, die habe ich vor 3 Jahren betreut oder vor 2 Jahren. Die aktuellen, über die spreche ich nicht. Weil ich einfach das nicht will. Ich will nicht, dass dieses Hausieren mit, ich arbeite mit dem und dem zusammen, sondern das soll sich andersrum sprechen. Und genauso die Footballs, ne?
Ja.
Also alles, was ich mache, soll irgendwie diese Nani-Handschrift haben, auch wenn sie völlig teilweise wirtschaftlich dämlich ist und vielleicht nicht so das Cleverste in allen Bereichen.
Aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Reiz am Leben aus, nicht immer nur auf die wirtschaftlich sinnvollste Entscheidung zu setzen, sondern einfach auch mal so auf sein Bauchgefühl zu hören und einfach auch mal was zu riskieren. Weil auch dieser Punkt, den du gesagt hast, ich möchte so auch vielleicht so die Volkskrankheiten so ein Stück weit eindämmen, finde ich super spannend. Ich habe vor einer Weile einen Podcast gehört von einem amerikanischen Arzt, und da ging es darum, zum einen, dass man ja zum einen die Lebenserwartung hat, die durchschnittliche Lebenserwartung ist ein relativ bekannter Begriff, und er hat dann im Amerikanischen auch so diese durchschnittliche Gesundheitserwartung mit eingeführt. Also wie lange kann ich wirklich noch gesund leben, so dass ich mein Leben auch genießen kann, weil ich kann vielleicht 80, 90 Jahre alt werden, aber schon 30 Jahre lang mit schweren Krankheiten zu kämpfen haben, vielleicht auch aufgrund einer schlechten Ernährung. Und sein Ziel ist es eben, diese Spanne, in der man wirklich auch noch gesund alt wird, zu verlängern. Oder sagt er eben auch, also die richtige Ernährung ist da einer der Hauptpfeiler. Deswegen finde ich das auch super spannend, dass du das jetzt gerade angesprochen hast. Vielleicht auch nochmal so ein Blick auf die, wenn man auf die Gesamtbevölkerung schaut, der natürlich auch nochmal sich anders ernährt als Menschen im Leistungssport. Was sind da vielleicht so die größten Stellschrauben, an denen man drehen kann, ohne dass der Aufwand da zu groß ist? Also Alkohol ist natürlich sowas, aber dann natürlich auch höchstwahrscheinlich sehr fetthaltige Ernährung. Oder gibt es noch andere Punkte, die dir da besonders auffallen?
Das Schlimme ist, dass umso älter wir werden, umso weniger Essen brauchen wir. Also, und das ist der große Fehler, den wir machen. Also wir brauchen eigentlich so gut wie nichts mehr, um, und dieser Mangel hält uns jung. Also der macht uns wirklich, und wenn du dann noch die richtigen Sachen dazu isst, also ich habe jetzt aktuell jemanden, der wird dieses Jahr 70.
Ja.
Und mit dem habe ich im Oktober zusammengearbeitet für 2 Monate und wir sind richtig gute Freunde geworden. Und der hat dieses Leuchten zurück in den Augen, ne? Und er sagt, ey Nani, ich habe noch richtig gute, und wir reden jetzt plötzlich über 20 Jahre.
Ja.
Vor mir, in denen ich gesund einfach nur, ja, das ist, und dann ist es irgendwie nur noch eine Zahl, weil der braucht keinen Mittagsschlaf mehr. Die Kinder sagen, ey, du gehst uns auf den Sack, wo kommt mit deiner Energie? Und aber das ist etwas, und das finde ich auch ein bisschen traurig, du kannst das nicht in die Leute reinimpfen. Also dieses Wollen, dass du wirklich, es gibt doch Leute, die sagen zu mir, also wenn ich so essen muss, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden, dann sterbe ich lieber mit 55 an einem Herzinfarkt.
Was krasses.
Ja. Aber das ist, und das ist etwas, dieser freie Wille, den wir haben, Entscheidungen zu treffen. Und das ist sowas, ich kann ja jeden verstehen. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um selbst eine Entscheidung für mich zu treffen. Habe sie dann sogar falsch getroffen und bin erst über das Falschtreffen zum Richtigen irgendwie gekommen. Ja. Und ich sehe es aber heute nicht mehr ein, den Menschen zuliebe Scheiße zu essen. Nur damit sie sich gut fühlen. Ja. Wenn ich jetzt eine Pizza vor denen esse, dann denke ich so, ist das euer Ernst? Also ist das alles? Und bei uns dreht sich noch so viel ums Essen und wir treffen uns zum Essen. Es ist immer alles Essen und ja, das ist schön, aber es gibt so, so viel mehr. Und allein die Tatsache, irgendwie 100 werden zu können und vielleicht nur 5 Jahre, ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, dahin zu siechen. Also halt einfach, oder wie ein Tier. Ein Tier, bei dem ist ja auch so. Im Tier siehst du erst in den letzten 2, 3 Jahren an, dass es bergab geht. Uns Menschen siehst du das 20, 30 Jahre vor. Also es geht eigentlich mit Anfang 40 los.
Ja, ja, das kann.
Und ich denke so, das kann es doch nicht sein. Wir haben doch so viel mehr Potenzial. Und ich bin mal gespannt, was es in der Wirtschaft macht mit Leuten, die natürlich sagen, wir sind eine leistungsgeprägte Gesellschaft. Im Spitzensport erwarten wir Höchstleistung von unseren Athleten, würdigen aber nur Platz 1. So ist es in Deutschland. Alles andere ist egal. Wenn du Platz 4 wirst und dir dafür einen Arsch aufreißt, wie viel Kraft das kostet, in ein olympisches Finale zu kommen, sich überhaupt als deutscher Athlet für Olympia zu qualifizieren. Ja. Also all diese Sachen, das wird nicht gewürdigt in unserer Gesellschaft. Und wenn wir mehr Wertschätzung für uns selbst bekommen und Wertschätzung für das, was andere machen, die sich eben den Arsch aufreißen und der Körper das Kapital ist, ich glaube, dann haben wir den ersten Schritt geschafft und dann kommt es an die Umsetzung und die ist nicht so schwer, wie man immer denkt.
Das Wissen ist im Prinzip vorhanden.
Ja. Also wenn du ein weißes Blatt Papier verteilst an die Menschen, ich mache den Test regelmäßig und sagst, schreib mal auf, was ist für dich gut, was ist für dich schlecht. Es sind 2, 3 Sachen. Der Magerquark ist immer auf der guten Seite, der muss immer rüber. Aber ansonsten, die Leute wissen es. Aber sie haben diese Werte, und ich weiß nicht, was da bei uns Menschen falsch ist, dass wir keine Wertschätzung für uns selbst haben.
Da sind wir, glaube ich, wieder so bei diesem Punkt von, das von die Therapie, Ernährungstherapie genannt, dass es eher eine Veränderung im Mindset ist, die man anstreben muss und dann und sich durch die Veränderung im Mindset auch die Ernährungsweise ändert.
Ja, also sagen wir mal so, wenn ein Sportler nicht innerhalb von 3, 4 Wochen sieht, und merkt, dass die Verletzung schneller weggeht als gedacht oder ich bin fitter, spritziger und so weiter, dann ist ja Quatsch.
Ja.
Also das ist das Fiese an meiner Arbeit, du kannst mich sofort messen. Also, ne, und das heißt, und jetzt mache ich das aber schon 5 Jahre und alle messen mich und ich bin immer noch irgendwie da. Es gibt mich immer noch und kann so falsch irgendwie nicht sein. Und ich schäme mich manchmal dafür, dass es so einfach ist. Und trotzdem merke ich aber, dass die Leute dieses eben das Mentale, ne, dass du sie wirklich an die Hand nimmst, dass ich da bin für sie, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das Handy liegt immer da. Ich bin der uncharmanteste Gast überhaupt, weil das Handy immer in Sicht, weil es sein muss, aber mein Umfeld weiß das. Und ja, also es ist viel, viel mehr. Ich liebe meine Kunden. Und ich glaube, wenn du Menschen nicht liebst, und da geht's aber auch bei dir selber los, wenn du dich selbst nicht liebst, und deswegen ist mein Prozess vorher so wichtig gewesen.
Ja.
Wenn ich das selbst nicht machen würde, nicht authentisch wäre und all die Sachen, nicht wüsste genau, wie die sich gerade fühlen, wie es denen geht, dann wird's schwierig.
Ja. Ich glaube, das sind sehr, sehr schöne und passende Schlussworte für unsere Folge. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und tatsächlich das Handy auch lautlos gestellt hast.
Ja.
Und ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer werde ich noch den einen oder anderen Link mit in die Shownotes packen, weil wir haben jetzt einige Themen, sehr spannende Themen angeschnitten. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast.
Schön, dass ich da sein durfte.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.